ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Carsten Schulze. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und danke, dass ich hier sein darf.
Sie sind der Technikpräsident beim ADAC. Vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, für welche Bereiche, klar Technik, aber was ist da alles beinhaltet, Sie zuständig sind?
Ich sage immer, die schönsten Bereiche sind bei mir.
Müssen Sie ja wahrscheinlich so sagen.
Kollegen sehen es anders, aber das ist so meine, also ich habe den großen Bereich der Pannenhilfe bei mir. 3,6 Millionen Pannen im letzten Jahr, die bearbeitet wurden, 1800 Mitarbeiter, eigentlich die Kernleistung des ADACs. Ich darf dem Stiftungsrat vorsitzen und habe den Bereich Luftrettung, den Bereich Verkehrserziehung bei mir, aber eben genauso Landsberg, unser Test- und Technikzentrum mit der Crashanlage, Penzing, wo wir Testzentrum Mobilität machen, wo wir autonomes Fahren testen. Und das sind die Dinge, die das Technikerherz ein bisschen höher schlagen lassen.
Klingt ganz schön umfangreich.
Ja.
Der Verein hat eine lange Geschichte, gilt als größter Automobilclub Europas. Und den Ursprung hat er hier in Stuttgart. Da wurde er allerdings noch als Motorradfahrervereinigung gegründet vor 123 Jahren. Was muss man zur Geschichte wissen?
Ja gut, damals hat man halt sich überlegt, wie kann man eine Struktur schaffen, wo sich letztendlich Mobilisten untereinander helfen. Und das war eigentlich der Gründungsgedanke des ADAC im Jahre 1903. 1911 hat man dann festgestellt, es sind doch mehr Autos unterwegs als Motorräder und hat sich dann umbenannt in den Allgemeinen Deutschen Automobilclub. Und so wie sich die Mobilität wandelt, so wandelt sich eben auch der ADAC. Wir begleiten unsere Mitglieder und das Schöne ist, dass wir ein Verein sind. Das heißt, wir sind nicht gewinnorientiert. Es geht nicht darum, möglichst irgendwelche Shareholder zu befriedigen, sondern es geht eigentlich nur darum, für unsere Mitglieder die beste Leistung zu erbringen in hoher Qualität.
Wie sind Sie denn zum Verein gekommen?
Ich sage mal, das sind so Geschichten, die nur das Leben schreiben kann. Ich war ja mittelständischer Unternehmer, fast 30 Jahre lang, habe mein Unternehmen 2018 dann verkauft.
Omnibus-Reiseunternehmen.
Omnibus- und Reiseunternehmen in Berlin, genau. Wir haben Stadt und Fahrten gemacht, ÖPNV, Omnibus-Fernlinienverkehr, alles, was man so machen kann. Und wurde 2018 über das Netzwerk, was man eben so in seiner Bubble hat, angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Regionalclub Berlin-Brandenburg in den Vorstand zu kommen. Auch ein Ehrenamt. Das habe ich gerne gemacht, weil mich das doch sehr interessiert hat. Und 2019 wurde ich dann von den Delegierten der Hauptversammlung des ADAC ins Präsidium gewählt als Technikpräsident. Und seitdem darf ich diese Aufgabe ausführen.
Ja, und da kriegen Sie natürlich hautnah mit, wie die Transformation in der Automobilindustrie läuft. Können Sie zeitlich festmachen, wann das losging?
Na, die Transformation haben wir ja eigentlich schon immer. Es ist ja immer eine technologische Weiterentwicklung, die eben einfach immer voranschreitet. Ja, irgendwann wurde bleifreies Benzin eingeführt. Die ersten Verkehrsschilder wurden übrigens vom ADAC aufgestellt, um einfach Verkehr mal zu lenken. Aber die Technologien entwickeln sich. Jetzt sind wir eben bei der Elektromobilität. Ja, vorher waren es eben dann die Einspritzmotoren, die Dieselmotoren, die extrem verbraucharm waren. Und für uns ist einfach wichtig, unsere Mitglieder sollen entscheiden, wie sie unterwegs sind. Und wir begleiten sie dann bei dieser Mobilität. Und deswegen ist ganz wichtig, dass Mobilität bezahlbar bleibt für alle. Und dass wir nicht in eine Situation kommen, Mobilität nur noch von Reichen sozusagen oder den Reicheren in der Bevölkerung bezahlt werden.
An welchem Rastplatz sind Sie denn zuletzt gewesen?
Oha, ich fahre elektrisch und deswegen gucke ich immer, dass ich eine gute Ladesäuleninfrastruktur habe. Und ich meine, es wäre auf der A93 in Wernberg-Köblitz gewesen.
Und wie waren die Toiletten?
Das ist ein Autohof und da, sag ich mal, betreiben die Toiletten eben nicht die Autobahn GmbH, sondern dafür sind das halt letztendlich irgendwelche Fastfood-Ketten oder Supermärkte. Und da ist das in der Regel in Ordnung.
Okay, und der ADAC hat jetzt eben andere Rasthöfe getestet, die
genau,
eben nicht betrieben wurden von Unternehmen. Und das Ergebnis war, zwischen einem sauberen WC und einem Örtchen ohne Toilettenpapier liegen oft nur wenige Kilometer. aber die Toiletten waren insgesamt der größte Schwachpunkt. Warum ist das so?
Weil die Kontrollen nicht stattfinden, weil sie Geld kosten und das Geld im Augenblick zumindest nicht da bei denen ankommt, die diese Kontrollen durchführen müssen. Und von daher ist es einfach so, Vandalismus ist auch immer wieder ein Problem. Auch hier müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher mal an die eigene Nase fassen. Muss ich wirklich, sag ich mal, eine Raststätte in diesem Zustand hinterlassen? Kann ich meinen Müll nicht wegräumen? Also auch hier der Appell an alle, ein bisschen selber drauf zu achten. Aber natürlich, sag ich mal, die Grundhygiene, die muss gewährleistet sein. Und das ist eben leider Gottes bei weitem nicht der Fall.
Sowas wird ja regelmäßig getestet, 2022 zuletzt. Wie hat sich der Zustand dieser Rastanlagen im Vergleich zu heute verändert?
Bedauerlicherweise deutlich verschlechtert.
Warum ist das so?
Das muss man einfach sagen. Warum ist das so? Weil eben nicht investiert wird in diese Rastplatzinfrastruktur. Es sind ja die nicht bewirtschafteten Rastplätze, die jetzt getestet wurden. Es gibt positive Beispiele. Der Testsieger kommt aus Baden-Württemberg an der A6, Linsenbühl. Aber es gibt eben auch, viele, viele, die mit mangelhaft oder sehr mangelhaft dann getestet wurden, weil nicht mal die Basis der Hygiene gewährleistet.
Ja, Linsenbühl hat immerhin mit gut abgeschlossen. Da waren die sanitären Anlagen gut in Schuss. Und bei der Rastanlage Neckarblick an der A81, einer von bundesweit nur zwei Rastplätzen mit Anzeichen ohne Vandalismus. Also das ist ja eigentlich ein verheerendes Ergebnis.
Absolut. Und da müssen wir unbedingt dran. Und unsere Nachbarländer zeigen uns zum Teil, dass es anders auch geht.
100 Anlagen müssten kurzfristig erneuert werden, ist jetzt das Fazit. Wie wäre denn da am besten vorzugehen?
Ja, Schritt für Schritt. Zunächst erstmal muss das Budget bereitgestellt werden. Das muss letztendlich aus dem Etat des Bundesverkehrsministeriums kommen. Und da ist dann Minister Schnieder gefragt, ob er das Geld locker machen kann. Klar ist, wenn er Geld für Raststätten ausgibt, fehlt es ihm für andere Maßnahmen, weil das Budget begrenzt ist. Aber es ist dringend erforderlich, dass da jetzt endlich etwas passiert.
Ja, die Autobahn GmbH des Bundes schätzt, dass man 500 Millionen Euro braucht. Also Argument ist ja immer, das Geld ist nicht da. Also was tun?
Ja, man muss das Geld bereitstellen. Das ist, glaube ich, schon die Aufgabe des Staates, wenn er eine Autobahn GmbH gründet, die für alle Rastplätze zuständig ist, dann muss die auch finanziell so ausgestattet werden, dass sie die Mittel hat, um diese Rastplätze zu erhalten, um zu investieren, um defekte Anlagen auszutauschen. Und wenn das eben nicht gewährleistet ist, dann wird's bitter.
Ende nächster Woche starten die Ferien auch in Baden-Württemberg. Der ADAC warnt jetzt vor falschen Pannenhelfern. Die seien vor allem im osteuropäischen Ausland unterwegs. Wie kann ich die denn überhaupt erkennen?
Eigentlich relativ einfach, weil der ADAC im Ausland keine eigenen Pannenhelfer hat. Wir haben keine Straßenwachtfahrzeuge im Ausland, außer in den Ferien in Frankreich und Italien. Da fahren ein paar von uns rum. Aber ansonsten, gerade in den Ostblockländern, Ungarn, Polen, Kroatien, haben wir keine ADAC-gebrandeten Fahrzeuge. Wenn also jemand mit einem ADAC-gebrandeten Fahrzeug da kommt und plötzlich Pannenhilfe leisten will, dann ist der nicht von uns.
Okay, aber ganz schön tricky, ne?
Ganz schön tricky, ja. Ärgert uns auch sehr. Ist schwer für uns von aus Deutschland heraus irgendwie zu verfolgen. Und deswegen können wir nur appellieren an unsere Mitglieder. Ruft letztendlich die Auslandszentrale des ADAC, der ADAC-Pannenhilfe an. Und dann wird euch da auch jemand geschickt, der unser Partner ist, auf den ihr euch verlassen könnt.
Jetzt anrufen ist gar nicht so einfach, weil die Kriminellen wohl mit Störsendern vorgehen. Was mache ich denn in so einer Situation? Ich erreiche niemanden.
Dann muss ich halt einfach ein paar Meter weggehen. Deswegen warnen wir ja vor diesen Störsendern. Wenn man eine Panne hat und plötzlich hält da jemand an und bietet einem irgendwelche Werkstattleistungen an und gibt vor, vom ADAC zu sein, ist größte Vorsicht geboten.
Der ADAC hat sich als Ziel vorgenommen, einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Jetzt werden Kritiker sicherlich sagen, naja, wie soll denn ein Automobilclub gut für die Umwelt sein?
Indem er seine Mitglieder bei diesem Transformationsprozess begleitet und berät, ihnen aufzeigt, wie man klimafreundlicher unterwegs sein kann, wo es Alternativen gibt, attraktive Alternativen gibt, und dann werden die Verbraucherinnen und Verbraucher, diese Angebote auch annehmen. Wichtig ist, dass wir diese Angebote haben. Es muss bezahlbar sein, es sollte möglichst klimafreundlich sein. Und ob es dann für den einen oder anderen das E-Auto ist oder das mit E-Fuels betriebene Verbrennerfahrzeug, das sollte dann der Verbraucher entscheiden dürfen.
Also bei E-Autos geht man davon aus, dass sie etwa 30% weniger Klimagase ausstoßen als heutige Benziner. Allerdings beklagt der ADAC, dass die mangelnde Infrastruktur immer noch ein großes Problem ist. Wie lässt sich das lösen?
Indem investiert wird. Natürlich die Weiterentwicklung der Technologie bei den Elektrofahrzeugen führt dazu, dass die Reichweiten steigen, dass die Beladungsdauern deutlich sinken, weil einfach mehr Strom geladen werden kann. Und das führt dann dazu, dass sich die Situation etwas entspannt. Aber wir haben gerade in den Städten, wo es eben sehr viele Mietwohnungen gibt, sehr viele Mehrfamilienhäuser gibt, das Problem, dass die Leute sagen, ja, wenn ich nicht laden kann, dann kann ich mir auch kein E-Auto kaufen. Davon abgesehen, dass die Elektrofahrzeuge immer noch etwas teurer sind, im Unterhalt inzwischen günstiger werden, das muss man ganz klar sagen, gerade jetzt bei den hohen Kraftstoffpreisen macht sich natürlich der Vorteil der Elektromobilität bemerkbar. Aber Elektromobilität ist noch nicht für alle wirklich die geeignete Antriebsform.
Es gab ja mal das Ziel, 15 Millionen Elektroautos bis zum Jahr 2030. Ist das überhaupt noch machbar?
Nein. Definitiv nicht. Davon hat sich auch die Politik inzwischen verabschiedet. Also inzwischen redet man davon, dass wir vielleicht 8 Millionen schaffen werden bis zum Jahr 2030. Umso wichtiger ist es eben, dass wir die vorhandenen Flotten, die Verbrennerflotten, die da sind, am Klimaschutz beteiligen können, indem wir Kraftstoffe zur Verfügung stellen, die klimafreundlich sind, die eben nicht so viel CO2 ausstoßen.
Jetzt gab es gerade heute Morgen die Meldung, Rekorddichte bei den Fahrzeugen, 49,5 Millionen Autos in Deutschland. Wie viel davon sind denn eigentlich E-Autos?
Also reine batterieelektrische Autos, da reden wir im Augenblick von 2,5 Millionen. Das ist also noch sehr, sehr überschaubar. Dann gibt es noch die Plug-in-Hybride. Gibt es noch ein paar ganz wenige Wasserstofffahrzeuge, aber im Kern ist es das schon. Und da sieht man halt einfach, da ist noch viel zu machen. Aber ein guter Kollege von mir sagte immer, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das heißt, das Angebot am E-Auto muss letztendlich den Verbraucher überzeugen. Er muss sagen, ja, ich will dieses Fahrzeug fahren, weil es hat für mich Vorteile, betriebswirtschaftliche Vorteile oder eben auch vom Handling Vorteile. Und solange das nicht ist, werden die Leute sich so nicht entscheiden.
Aus den Zahlen lässt sich ja herausschließen, dass es aktuell so nicht ist.
Richtig, absolut. Also wir sind noch lange nicht so weit. Da sind natürlich auch Ängste dabei, die, glaube ich, nicht mehr berechtigt sind. Gerade bei den Reichweiten haben die modernen E-Autos zugelegt, kommen sie 700 Kilometer weit. Das schaffe ich auch nur mit dem Verbrenner, schaffe ich nicht viel mehr, es sei denn, es ist ein Diesel. Aber also von daher, da sind noch viele Ängste im Markt aus der Anfangszeit der Elektromobilität, die so nicht mehr berechtigt sind.
Ja, womöglich auch eine Sorge, weil man nicht weiß, wie sich der Strompreis entwickeln wird in Zukunft.
Natürlich, die Energiepreise sind immer ein wichtiger Faktor. Deswegen setzen wir uns sehr dafür ein, dass der Strompreis sinkt, so wie es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ja eigentlich auch verankert ist. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal in Richtung Elektromobilität. Wenn es günstiger ist im Betrieb, dann kann sich jeder ausrechnen, der früher vielleicht entscheiden musste, nehme ich den Benziner oder nehme ich denn doch den Diesel, der ja teurer eine Anschaffung ist, aber will ja im Betrieb durch den subventionierten Kraftstoff. Oder ist es eben jetzt schon das Elektroauto oder der Plug-in-Hybrid, der für mich von Vorteil ist. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass auch der Verbraucher eine gewisse Sicherheit hat, wie werden sich die Energiepreise entwickeln.
Was hat denn der Tankrabatt dem Durchschnittsfahrer gebracht?
Na, es war auf jeden Fall eine spürbare Entlastung, auch wenn wir natürlich festgestellt haben, das stand ja auch zu befürchten, dass dieser Tankrabatt nicht vollständig beim Endverbraucher gelandet ist, sondern dass da die Mineralölindustrie an der einen oder anderen Stelle doch sehr verzögert erst diesen Steuernachlass weitergegeben hat. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, zu 85% haben tatsächlich die Verbraucherinnen und Verbraucher diesen Tankrabatt gespürt. Jetzt haben wir die Situation, es ist ausgelaufen.
Ja, und die Diskussion geht natürlich weiter. In der Diskussion ist gerade ein Spritpreisdeckel, der von der SPD gefordert wird. Deutschland gelte als Paradies für Mineralölkonzerne. Gehen Sie mit dieser Forderung?
Die Mineralölkonzerne haben schon eine große Macht in diesem Land. Das sehen wir eben auch zum Beispiel bei Kraftstoffen wie HVO 100, einem Dieselderivat, einem biologischen Kraftstoff, den jeder Diesel fahren kann, der nichts mit Rohöl zu tun hat. Der wird nur aus Abfall und Reststoffen hergestellt, biologischen Abfall und Reststoffen. Und trotzdem ist der Preis von HVO 100 bei Beginn des Iran-Konflikts in gleichem Maße gestiegen wie der Dieselpreis, weil die Mineralölindustrie die beiden einfach miteinander gekoppelt hat. Das ist extrem unfair gegenüber dem Verbraucher.
Jetzt fordert der frühere Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, das wird nichts bringen. Das ist ähnlich auch wie das Kartellamtsverfahren. Das dauert alles viel, viel zu lange. Und wenn denn irgendwann eine Übergewinnsteuer wirklich kommen würde, dann würde sie in den Bundeshaushalt fließen und der Verbraucher hätte gar nichts davon.
Also es gibt ja Studien, Europa könnte seinen gesamten Kraftstoffbedarf für den Straßenverkehr bis 2040 aus erneuerbaren Quellen decken. Bis 2030 bereits mehr als zur Hälfte. Das haben Forscher hier vom KIT in Karlsruhe berechnet. Sind das Studien, mit denen Sie sich dann auseinandersetzen?
Selbstverständlich. Wir setzen uns seit vielen Jahren für gleiche, faire Rahmenbedingungen für biologische und synthetische Kraftstoffe ein, weil wir glauben, dass wir die großen Verbrennerflotten, die großen Bestandsflotten, die in Deutschland, in Europa, aber in der ganzen Welt unterwegs sind, dass wir die am Klimaschutz irgendwie beteiligen müssen. Das geht nur über den Kraftstoff. Und diese Studien zeigen halt, es könnte gehen. Aber sie sagen eben auch, wenn die politischen Rahmenbedingungen so gestellt werden, dass eine Investition in diesen Markt ermöglicht wird. Und das ist unser großes Problem. In Europa wurden die Rahmenbedingungen eben genau so gestellt, dass synthetische und biologische Kraftstoffe nicht gleichgestellt waren mit dem Elektroantrieb.
Ist das wieder ein Lobbythema oder woran liegt das?
Das ist Ideologie. Das hat weniger was mit Lobby zu tun, sondern das ist wirklich Ideologie, wie man meint, den Menschen vorschreiben zu wollen, wie sie denn mobil sind in Zukunft, ohne die Bürgerinnen und Bürger einfach mitzunehmen auf die Reise. Ich glaube, dass viele hinter dem Klimaschutz stehen, wenn man ihnen entsprechende Alternativen zur Verfügung stellt. Aber wenn diese Alternativen nicht gegeben sind und man einfach nur die Mobilität immer weiter verteuert, dann wird der Bürger unter Umständen eine Wahlentscheidung bei der nächsten Wahl treffen, die wir alle nicht wollen.
Nur eine geopolitische Lage verändert sich ja gerade auch. Und Europa verfügt langfristig über ausreichend nachhaltige Ressourcen, um ohne fossiles Öl mobil zu sein. Das ist auch ein Fazit von der Studie. Also was bedeutet das denn zum Beispiel in Sachen Abhängigkeit von den großen Lieferanten wie den USA?
Resilienz ist halt ein großer Faktor im Augenblick in der Diskussion und umso unverständlicher ist es, dass es gerade bei dem Thema scheinbar keine Rolle spielt. Denn genau diese Unabhängigkeit von diesen großen Märkten würde Europa deutlich stärken in seiner Position. Und deswegen setzen wir uns sehr, sehr stark dafür ein, dass die Ressourcen, die wir haben, dass die auch genutzt werden. Und das sind eben nicht die Feldfrüchte, die dann überall angebaut werden, um Sprit daraus zu machen, sondern es sind wirklich unsere biologischen Abfälle,
Pflanzenreste,
Holzfasern, die eben zu Kraftstoffen verarbeitet werden und die bei einer fairen Preisgestaltung, und hier muss ich einfach insbesondere die Energiesteuern und die Mineralölsteuer erwähnen, warum zahlt ein HVO 100, der kein Mineralöl enthält, Mineralölsteuer oder die gleiche Energiesteuer wie im Diesel, wenn ich Klimaschutz will, dann muss ich da ran und dann muss ich eben einfach auch die Möglichkeiten, die die EU heute schon gibt, nutzen. Aber besser ist, dass die EU die Rahmenbedingungen so stellt, und da denke ich gerade an die Energiesteuerrichtlinie in Brüssel, dass man klimafreundliche Energien niedrig oder gar nicht besteuern darf als Mitgliedstaat und die klimaschädlicheren Energien dann so hoch weiterhin besteuert, wie es heute ist. Wenn das der Fall wäre, wären auch die Kraftstoffe bezahlbar.
Carsten Schulz ist bei uns in SWRs Leute. Jetzt sind in vielen Bundesländern Sommerferien. Baden-Württemberg kommt Ende nächster Woche auch noch dazu. Wie bereitet sich denn der ADAC auf die Feriensaison vor?
Ja, natürlich stehen unsere Pannenhelfer bereit. Wir haben 1600 Straßenwachtfahrer. Für die ist jetzt Hochsaison. Und wir versuchen natürlich an möglichst vielen Stellen, sag ich mal, unsere Mitarbeiter zu stationieren, damit sie schnell eingreifen können, wenn es dann doch mal zur Panne kommt.
Ja, da haben Sie ja eine Statistik. Durchschnittlich alle 9 Sekunden braucht jemand im vergangenen Jahr die Hilfe des ADAC. Geht das dann hoch nochmal in der Feriensaison? Wie verhält sich das?
Absolut. Also der Spitzentag, da war es dann alle 5 Sekunden tatsächlich. Das sind in der Regel dann die kalten Wintertage, wo viele Autos nicht anspringen, wo die Pannenhilfe dann extrem gefordert ist. Aber da hatten wir es tatsächlich so, dass wir alle 5 Sekunden eine Pannenhilfe geleistet haben.
Wie ist das denn, wenn die Staus lang und länger werden, für die Pannenhilfe da durchzukommen?
Schwierig. Sie haben ja keine Sonderrechte als Straßenwachtfahrzeug. Das heißt, in der Regel stellen sie sich hinten an oder die Kollegen kennen halt dann doch die Abkürzung, wie sie dann doch irgendwie noch an den Stau herankommen oder etwas später reinfahren. Aber ja, sag ich mal, das ist natürlich für unsere Mitarbeiter auch eine große Herausforderung.
In wie viel Prozent der Fälle kann der ADAC helfen?
85% der Fälle kriegen wir die Autos wieder fit und sie können weiterfahren. Und in den anderen Fällen muss dann eben dann doch ein Abschlepper geholt werden, der die Fahrzeuge dann in die Werkstatt bringt.
Woran liegt das denn meistens, wenn dann eben doch nicht geholfen werden kann?
Das sind manchmal eben Ersatzteilverfügbarkeiten, die nicht gegeben sind oder eben schwere Schäden, wo man sagt, okay, da, ja, also wenn der Motor in Teilen hinter dem Fahrzeug liegt, dann braucht auch die Straßenwacht nicht mehr ausrücken, dann schicken wir halt gleich den Abschleppwagen.
Wie ist es mit Software, was ja in vielen Elektroautos sicherlich auch ein Thema ist?
Ist eine der größten Herausforderungen tatsächlich für die Kollegen jetzt, sag ich mal, bei den modernen Fahrzeugen, verlagert sich also tatsächlich die Pannenursache zunehmend vom rein mechanischen Teil in den Bereich der Software. Wir haben natürlich modernste Diagnosegeräte an Bord, können in vielen Fällen helfen. Manchmal hilft es auch einfach mal, einen Fehlerspeicher zu löschen, damit das Auto sich ein bisschen resettet und dann wieder geht. Aber natürlich sind wir da auch an die Herstellerinformationen gebunden. Und wenn der Hersteller uns gewisse Informationen nicht zur Verfügung stellt, dann ist eben auch bei uns schwierig.
Also passiert das dann manchmal vor Ort, dass man dann versucht, einen Hersteller zu erreichen? Oder wie können wir uns das praktisch vorstellen?
Auch das. Wie gesagt, die Fahrzeuge haben eine Online-Verbindung, können auf viele Diagnosetools zurückgreifen. Wir haben eine Wissensdatenbank, wo also alle Pannen mal hinterlegt wurden, ja, wo man nachgucken kann, hatte das vielleicht schon mal ein Kollege irgendwo und was hat er denn gemacht, damit es wieder ging? Sodass wir versuchen, das Wissen aller Mitarbeiter für jeden verfügbar zu halten. Und dann ist es eben einfach in vielen Diagnosegeräten inzwischen schon so hinterlegt, dass auch da schon kleine Hilfen hinterlegt sind. Lösche mal diesen Fehler oder resette mal an dieser Stelle oder nimm mal da die Sicherung raus, zähl bis 10, mach sie wieder rein und dann geht's plötzlich wieder.
Der ADAC hat Barrierefreiheit an Haltestellen getestet. Das war gestern zu lesen. Wie fällt denn das Ergebnis aus?
Also im Gegensatz zu den Raststätten müssen wir hier sagen, es ist besser geworden als bei der letzten Untersuchung, aber es ist noch lange nicht gut. Wir haben gerade für Sehbehinderte inzwischen schon eine ganz gute Durchsetzung, dass mehr als die Hälfte der Haltestellen die entsprechenden Markierungen auf dem Pflaster hat, dass es eben für Blinde und Sehbehinderte möglich ist, das zu ertasten, dass hier die Haltestelle ist. Aber es sind eben nur mehr als die Hälfte, es sind noch lange nicht alle. Und da muss noch deutlich nachgebessert werden.
Betroffen ist ja eine große Gruppe. Fast 8 Millionen schwerstbehinderte Menschen gibt es in Deutschland. Und das Fazit, verbesserungsbedürftig seien besonders der Einstieg in Busse und der Verlauf von Fahrradwegen. Die laufen nämlich ganz häufig durch Haltestellen. Wie kann man das denn verändern?
Das muss man halt baulich anpassen. Da muss man halt die Fahrradwege entsprechend hinter den Wartehäuschen, hinter den Haltestellen vorbeiführen. Dort, wo es zumindest aufgrund der Maße geht. Dort, wo es nicht geht, muss man dann eben unter Umständen auch dafür sorgen, dass Fahrradfahrer anhalten, wenn die Menschen ein- und aussteigen aus den öffentlichen Verkehrsmitteln, um sie nicht zu gefährden.
Der Spalt zwischen Fahrzeug und Bordstein misst manchmal mehr als 25 Zentimeter. Für Menschen im Rollstuhl ist das natürlich ein Riesenproblem. Es sind ja solche Dinge auch in Deutschland vorgeschrieben. Warum werden die nicht umgesetzt?
Weil jetzt Geld wieder einmal fehlt oder weil man sagt, ja, wir wollen ja sowieso in 5 Jahren an die Haltestelle ran und dann machen wir das mit. Aber das ist natürlich für die Menschen, die betroffen sind, sehr unbefriedigend.
Der Zugang für Elektrotankstellen für Menschen im Rollstuhl, wurde das mal getestet?
Ist mir jetzt nicht bekannt, ein entsprechender Test, aber wäre sicherlich interessant, können wir mal mit aufnehmen, nehme ich mal mit.
Ja, denn häufig gibt es ja Bordsteine, sodass der Zugang zur Ladestation gar nicht möglich ist, oder gibt es da Lösungen?
Naja, da widerspricht sich dann natürlich wieder verschiedene Regulierungen. Auf der einen Seite müssen Ladesäulen, ähnlich wie auch Tanksäulen, so geschützt sein, dass man nicht einfach gegenfahren kann, weil ebenerdig. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann nicht mehr barrierefrei. Da muss man vielleicht andere Lösungen finden.
Wie gehen Sie denn überhaupt mit solchen Testergebnissen um, wenn Sie jetzt so ein Ergebnis haben? Wird das weitergereicht? Fordert man dann etwas? Was passiert nach so einem Test?
Es ist ganz unterschiedlich, was es für Testergebnisse sind. Zum Teil lassen wir die dann in unsere eigenen Fahrzeugbewertungen einfließen. Wir testen ja Fahrzeuge zum Beispiel noch nach Euro NCAP auf ihre Sicherheit und auf verschiedene andere Faktoren. Und wenn wir dann feststellen, dass hier ja, ein relevanter Mangel oder eine Schwierigkeit vorliegt, dann legen wir da Wert darauf, dass das mitgetestet wird, damit dann eben die Fahrzeugbewertung unter Umständen schlechter ausfällt, wenn das Fahrzeug das nicht erfüllt. Ersatzteilpreise sind im Augenblick zum Beispiel so ein Thema.
Na, und bei so einem Test wie dem hier, jetzt bundesweit, Barrierefreiheit, was macht man mit so einem Testergebnis?
Na, da ist uns wichtig, dass wir es kommunizieren, dass wir dann die Ansprechpartner in den verschiedenen Regionen, das übernehmen unsere 18 Regionalclubs dann in der Regel, mit denen in die Diskussion steigen und versuchen, Verbesserungen herzustellen und zu gucken, wie kann man da Finanzierungen sicherstellen, damit eben das schneller geht. Aber es ist natürlich ein dickes Brett.
Jetzt haben wir von Ihnen schon erfahren, ganz früh, dass Sie ein Omnibus-Reiseunternehmen hatten, das Sie 2018 dann verkauft haben. Wie hat sich denn diese Branche Reiseunternehmen mit Bus verändert?
Ja, auch da spielen natürlich, sag ich mal, die verschiedenen Entwicklungen insgesamt in der Touristik eine große Rolle. Als die Billigflieger auf den Markt kamen, brach natürlich die Bustouristik ein Stück weit weg, weil wenn man für 20 Euro nach Mallorca fliegen konnte, hat man sich nicht in Busse gesetzt und hat für einen fünffachen Preis dann sich 12 Stunden Busfahrt angetan, um an die Costa Brava zu kommen. Also das hat dann schon sehr gelitten. Im Fernbus haben wir die Liberalisierung bekommen, die leider jetzt im Nachhinein doch festgestellt werden kann, schlecht gemacht war, weil sie letztendlich ja einen großen Monopolisten geschaffen hat.
Flixbus sprechen Sie da an.
Der jetzt am Markt ist, der mit einem großen Investmentfonds im Hintergrund sich den Markt eigentlich gekauft hat. Und da, wo für den Mittelstand echt eine Chance gewesen wäre, das hat man durch ja, schlechte politische Rahmenbedingungen dann kaputt gemacht.
Sie hatten ein Familienunternehmen, das 1949 aufgebaut worden ist. Mhm. Was waren denn da die größten Hürden, die Sie damals überstehen konnten, beziehungsweise Ihre Vorfahren?
Ja, gut, Regulatorik spielte immer eine große Rolle. Es war immer Fantasie gefragt, aber früher konnte der Unternehmer noch Unternehmer sein, indem er Dinge unternommen hat. Zunehmende Einschränkungen, Monopole, die geschaffen wurden, gerade im ÖPNV, wo dann große städtische Betriebe einfach gesagt haben, alles ist meins und die Privaten waren wieder draußen. Das ist uns mehrfach in unserer Firmengeschichte passiert, dass man uns immer gerufen hat, wenn es denn gebrannt hat, aber danach, sag ich mal, hat man uns wieder vom Hof gejagt. Das war leider so. Wir haben Stadtrundfahrten gemacht, wir haben ÖPNV in Berlin gemacht, wir haben eben, wie gesagt, Omnibus Fernlinien gemacht, wir sind 12-mal täglich zwischen Berlin und Hamburg hin und her gefahren im Fernlinienbereich und haben damit Geld verdient.
Was war denn die große Hochzeit dann der Busreisen? Lässt sich das in Jahreszahlen fassen?
Also in der Touristik waren es sicher die 50er, 60er und 70er Jahre, die in der Touristik wirklich, sag ich mal, ja, eine tolle Basis für ein gutes Geschäft gegeben haben. In den anderen Bereichen im ÖPNV, wie gesagt, immer abhängig davon, wo sie gerade ihr Unternehmen hatten. Es gab Regionen bis heute, wo private Unternehmen eigene Omnibuslinien unterhalten und die auch gut bedienen in einem Verkehrsverbund. Und das funktioniert wunderbar. Aber es gibt eben auch Bereiche, wo man einfach einen Monopolisten eingesetzt hat und fertig.
Sie haben Kfz-Meister gelernt. War Ihnen sowieso klar, Sie werden das Unternehmen mal übernehmen?
Das hat sich so ergeben. Man ist ja aufgewachsen, so mehr oder weniger in dem Unternehmen. Es gab auch mal eine Zeit, wo ich mich durchaus mit dem Gedanken getragen habe, nicht ins Unternehmen zu gehen. Aber ja, ich habe es nicht bereut. Es war eine super Zeit. Omnibus-Unternehmen heißt halt, wahnsinnig hohe Investmentrisiken einzugehen. Ja, so ein Doppeldecker kostet 750.000 Euro. Das ist viel, viel Geld. Und sie müssen dann gucken, dass sie die mit Fahrgästen verdienen. Die sind immer in Vorleistung gegangen. Sie waren immer abhängig von Kraftstoffpreisen, genauso wie eben von sonst den politischen Rahmenbedingungen. Insofern war es ein hartes Geschäft, aber es war jetzt nicht so, dass man gar kein Geld verdient hätte.
Hätten Sie sich gewünscht, dass eines Ihrer Kinder in die Branche einsteigt?
Ja und nein. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, nein, weil die Rahmenbedingungen doch nochmal deutlich schwieriger geworden sind. Im Augenblick ist der Schienenersatzverkehrsmarkt einer, wo private Unternehmen tatsächlich auch Geld verdienen können. Aber in allen anderen Bereichen wird es zunehmend schwerer. Die Auflagen, ob jetzt aus Umweltsicht oder, sag ich mal, was zum Beispiel Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten angeht, das ist wichtig. Aber dann brauchen wir auch Parkplätze, dann brauchen wir entsprechende Raststätten, wo die Mitarbeiter auch ihre Pausen nehmen können. Und wenn man weiß, wie das am Wochenende aussieht an den deutschen Raststätten, dann ist es auch für Omnibusunternehmer schwierig geworden, wenn man so lange Rundreisen gemacht hat.
Wie sehen Sie denn dann generell die Zukunft der Omnibusunternehmen?
Ich glaube, dass es, weil das eben einfach Unternehmer sind, die sich ihre Nische suchen, es wird immer ein Markt für Omnibusunternehmen geben. Es wäre eben schön, wenn bei aller Regulatorik eben auch ein bisschen mehr an den Mittelstand gedacht würde, wenn der Bürokratieaufwand einfach mal eingegrenzt würde. Alle reden wir von seit Jahrzehnten von Bürokratieabbau. Eigentlich ist bisher das Gegenteil der Fall. Man gibt die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann dann doch einmal passiert. Aber es ist schon Wahnsinn, welche Dokumentationspflichten mittelständische Unternehmer letztendlich leisten müssen. Das kostet alles Geld.
Aus Freiburg schreibt uns Moldovan und sagt, in Sachen Raststätten, da könnte man sich doch mal ein Beispiel an den Raststätten in Italien nehmen. Die sind richtig sauber und der Espresso kostet die Hälfte und schmeckt auch noch. Gibt es Länder, wo Sie sich etwas abgucken, Carsten Schulze, wo Sie sagen, ja, das sind vorbildliche Länder, jetzt, ob es den Raststättentest angeht oder auch andere Testergebnisse?
Ja, natürlich schauen wir uns auch das Ausland an und man muss einfach sagen, dass die Rahmenbedingungen im Ausland andere sind. Dort gibt es Autobahngesellschaften, die verantwortlich sind, die aber auch die Einnahmen aus dem Straßenverkehr bekommen und das wäre bei uns auch ein probates Mittel, was funktionieren könnte, wenn wir diesen Finanzierungskreislauf Straße schließen, indem wir sagen, die Mittel, die die Straße bekommt, aus Steuern, aus Abgaben, aus Lkw-Maut, die bleiben auch in der Straße und werden dort reinvestiert. Heute ist es so, dass die zum großen Teil abfließen, im allgemeinen Haushalt verschwinden und dann bleibt eben für die Straße zu wenig übrig.
Ein Thema, was die Menschen natürlich umtreibt, die Spritpreise. Gibt es auch da andere Länder, die Vorbild sind?
Also es gibt andere Länder, die deutlich günstigere Kraftstoffpreise im Augenblick haben. Das liegt zum einen daran, dass wir mit die höchsten Steuern- und Abgabenquote auf die Kraftstoffe in Europa in Deutschland haben. Das ist in anderen Ländern deutlich weniger. Und das liegt daran, dass einige zum Beispiel mit Instrumenten wie Tankdeckeln arbeiten, wo also eine staatliche Institution festlegt, wie hoch der Kraftstoffpreis denn sein darf. Wir schauen uns das an. Wir haben einen Studienauftrag gegeben, wo wir all diese Modelle, die in anderen Ländern mal Anwendung finden, auf den Prüfstand stellen und schauen, wo sind die Vorteile und die Nachteile, um zu verhindern, dass es zu einem Schnellschuss wie dieser 12-Uhr-Regelung kommt.
Positiv erwähnt werden immer Belgien und Luxemburg. Wie machen die es?
Die haben Tankdeckel tatsächlich. Also da gibt es eine Stelle, die regelmäßig festlegt, wie sind die Einkaufskonditionen, wie hoch darf der Spritpreis sein. Das verhindert das schnelle Ansteigen, das verhindert aber nicht, dass aufgrund gestiegener Einkaufspreise auch der Kraftstoff teurer wird. Die brauchen dann halt eine Woche länger, bis sie an dem Preisniveau da sind. Sag ich mal, das hat unter Umständen natürlich auch Nachteile, dass die Mineralölindustrie sagt, naja, wenn die uns so viel genehmigen, dann werden wir da nicht runtergehen. Und dann ist es auch zum Nachteil der Verbraucher. Das muss man sich wirklich mal genau anschauen und das tun wir mit der Studie.
Seit 2019 sind Sie ADAC-Technikpräsident. Die unterschiedlichsten Bereiche, für die Sie zuständig sind. Wenn Sie jetzt draufschauen und eine Sache von heute auf morgen in Sachen Mobilität verändern könnten, was ist da so Ihr Herzensthema?
Mein Herzensthema ist tatsächlich die Bezahlbarkeit individueller Mobilität für alle Menschen.
Das ist sehr allgemein gefasst.
Das ist sehr allgemein gefasst, aber dazu zählt eben einfach, dass wir darauf achten, dass Mobilität nicht einfach immer teurer wird, weil es politisch-ideologisch getrieben wird, sondern dass wir darauf achten, dass eben auch Menschen mit einem kleinen Geldbeutel in Zukunft mobil sein können. Auf der einen Seite werden die Städte immer teurer, die Menschen ziehen raus, sind aufs Auto angewiesen, haben keine Park-and-Ride-Parkplätze, haben keine Möglichkeit, sich am ÖPNV mit dem ÖPNV in die Städte zu fahren und sind darauf angewiesen, mit dem PKW zu fahren.
Also an welcher Stelle wollen Sie ganz konkret ansetzen?
Ganz konkret ansetzen, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir die Rahmenbedingungen für synthetische Kraftstoffe hin, dass die Menschen auch ihre gebrauchten Verbrenner weiterfahren können, mit gutem Gewissen, dass sie auch fürs Klima was tun, ohne dass sie in eine Situation kommen, wo sie die Mobilität nicht mehr bezahlen können. Wir müssen schauen, welche Systeme in den Fahrzeugen, die heute gesetzlich vorgeschrieben sind, sind wirklich hilfreich, sind wirklich sinnvoll. Weil natürlich jedes Assistenzsystem, was vorgeschrieben wird, macht auch ein Auto in der Anschaffung teurer, in der Produktion teurer und damit auch in der Anschaffung. Auch das sollten wir uns mal genau angucken. Ganz großes Herzensthema von mir ist natürlich das Thema im Augenblick Ersatzteilpreise, Reparaturfähigkeit von Fahrzeugen. Wir haben inzwischen enorme Kosten, die natürlich die Versicherungskosten in die Höhe treiben. Auch das muss man sich genau angucken.
Also es bleibt nicht nur bei einem Thema, es ist viel zu tun. Herzlichen Dank erstmal für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute, Carsten Schulze.
Sehr gerne, Dankeschön.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.